Ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir sind in der zweiten Stunde und das bedeutet, die Gäste sind da und ich begrüße ganz herzlich hier im Studio Scumlord, Adrian Galvan und Joe Sett. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen.
Ja, ich freue mich auch.
Servus. Grüß dich.
Ihr drei tretet auf auch beim GOM Live Festival in Gomaringen am 11. September und ihr macht Hip-Hop und habt ein paar Sachen auch dabei und könnt ein bisschen was über eure künstlerischen Aktivitäten sagen. Vielleicht kriegen wir nachher auch ein kleines bisschen noch über einen bestehenden Beat darüber gefreestylt oder gerappt. Aber stellt euch doch mal lieber selber kurz vor mit euren eigenen Worten. Scumlord, bitte.
Ja, ich bin Scumlord. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich nicht. Gehe ich mal von aus. Ich habe angefangen, Musik zu machen in der 5. Klasse damals, weil mein Musiklehrer mich da ein bisschen in die Richtung gepusht hat und ich habe seither eigentlich nicht mehr aufgehört.
Durchgehend. Musik als fixer Teil des Lebens, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Dann.
Dem schließe ich mich an. Ich mache mein ganzes Leben lang auch schon Musik. Ich war immer das Kind im Flugzeug, das nicht aufhören wollte zu singen, wo die Stewardess ankommen musste und um mich zu beruhigen. Und ich habe am Anfang, ich habe glaube mit 9 angefangen, Lieder zu schreiben mit der Gitarre, bis ich dann irgendwann mal mit 16 angefangen habe zu rappen.
Und das machst du jetzt weiter?
Das mache ich weiter, ja. Aber ich singe auch noch, Also die Liebe zu dem Singen ist bleibt bestehen, also auf jeden Fall.
Der Hauptunterschied zwischen Singen und Rappen?
Uff. Ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied. Man redet einfach von dem, was einen umtreibt, was einem auf dem Herzen liegt, auf der Seele. Und beim Singen kann man eben mehr Emotionen reinpacken und beim Rappen kann man eben mehr auf den Tisch hauen.
Gut, das vertiefen wir gleich nochmal ein bisschen, wie das dann genau abgeht. Und bitte, Joe.
Genau, ich bin jetzt 19 und mache seit 5 Jahren auch Musik und habe angefangen, in einer Kirche, in einer christlichen Kirche zu rappen, hatte ich damals meinen Auftritt. Ich bin nur für jemand eingesprungen. Dann war das direkt vor 200, 300 Leuten. War auch ziemlich aufgeregt, habe direkt beim ersten Mal auch verschissen, muss man leider so sagen. Aber genau, da hat die Liebe, beziehungsweise die Liebe zur Musik war schon immer da, aber die Liebe, selber Musik zu machen, hat da dann angefangen. Und seitdem her mache ich jeden Tag fast Musik.
Wie war das mit verschissen, wie du sagst?
Was also da passiert? Ich hatte einen Aussetzer. Ich habe einen Tag davor das Lied auf Englisch auswendig gelernt und hatte halt dann 2 Aussetzer und wusste nicht mehr, wie es weiter ging, aber hatte dann ein Backup zum Glück. Ein Kumpel hat mich dann so ein bisschen gerettet und alle haben gedacht, alles ist perfekt gelaufen, was leider nicht so war, aber hat ja keiner gemerkt.
Eben, schlimmer ist es, wenn es alle merken und man selber denkt, es war gut.
Genau, ne? Ja.
Das hast du dich verraten.
Ja.
Ja, aber das liegt ja auch 5 Jahre zurück und da ist ja viel passiert. Wie
so
hast du, ja, wie hast du da quasi dich weiterentwickelt und dich entwickelt musikalisch von der christlichen Kirche zum
jetzt? Ich würde sagen, damals ging der Text ja auch darum, wie man sich fühlt jetzt in Beziehung mit Gott und Religion. Heute sage ich auch, wie ich mich fühle, auch vielleicht manchmal in Bezug auf Religion, weil da gibt es auch viele Geschichten. Ich meine, Religion gehört hier in Deutschland auf jeden Fall zum Alltag dazu. Man wird fast jeden Tag damit konfrontiert. Auch wenn ich jetzt nicht komplett über Religion rap, aber manchmal sage ich auch so ein paar kleine Zeilen darüber. Wird man auch noch in den ein oder anderen Liedern demnächst hören. Aber es hat mich auf jeden Fall begleitet, auch Religion bei der Musik, weil ich ja damit angefangen habe. Es wird immer ein Teil von mir sein, genau.
Aber Religion ist jetzt nicht mehr Teil deiner Hauptauseinandersetzung?
Nein, ich bin gläubig, aber es ist nicht mehr das Hauptthema, über das ich rappe. Eher so, sagen wir, die Probleme, die jeder 19-jährige Junge mal hat mit Freundin und Schule und Arbeit. So mäßig da, so die Schmerzen und die Liebe ein bisschen verpackt in der Musik, genau.
Wie entsteht es bei dir? Wie entstehen die Texte? Schreibst du die auf oder kommen die spontan?
Es ist tatsächlich so, ich setze mich hin, ich höre ein Beat. Und ich denke nicht mehr nach, mein Kopf, deswegen liebe ich die Musik, weil ich da ausschalten kann, mein Kopf schaltet aus und ich schreibe einfach nur noch. Und wenn es dann Sinn ergibt, dann ist gut, wenn es keinen Sinn ergibt, ist nicht so gut, aber meistens ergibt es Sinn, genau.
Und wie schreibst du? Schreibst du mit dem Handy? Hast du einen Stift?
Ich hab hier auf dem Handy, ich glaube, 964 Notizen, weil ich seit 2,5 Jahren wirklich fast jeden Tag Texte schreibe. Es sind genau 996, ja.
Und das sind Textfragmente dann oder sind das schon ausgereifte?
Zu 50% Textfragmente, zu 50% aber auch fertige Lieder. Also ich versuche immer meine Lieder fertig zu schreiben, weil ich das nicht mag, halbe Sachen dann da stehen zu haben. Ich meine, jeder kennt es, man fängt irgendwas an, oder Jungs?
Ja, auf jeden Fall.
Und dann denkt man sich so, ach komm, das ist ein neuer Beat, ich schreibe lieber nochmal da drauf. Ja.
Das Ding ist, das, was man als letztes gemacht hat, ist immer das Beste.
Ja, das stimmt. Ja,
man schreibt was, ist zufrieden, dann schreibt man was Neues und man findet es noch besser.
Ja.
Und dann vergisst man das Alte ganz schnell.
Mhm. Ja, lasst ihr es dann liegen oder greift das auch nochmal auf? Kommt das?
Also ich nehme immer das Beste vom Alten mit. Manchmal habe ich ein Lied und habe irgendwie eine Blockade oder weiß gerade nicht, wie ich weiterschreiben soll. Und dann erinnere ich mich an irgendwas, was ich schon mal geschrieben habe und suche mir da die beste Lines raus und integriere die im Lied. Ja.
Und wie stellst du fest, was das Beste ist? Was ist für dich das Beste, was du schreibst?
Woran erkennst du das? Das kann man schwer erklären. Ich gucke immer den Text an und das ist ein Gefühl, das man hat. Das kribbelt in den Fingerspitzen, das kann man nicht erklären. Also
safe.
Ja, das kann man nicht erklären.
Worauf kommt es dir an bei deinen Texten? Was ist dir wichtig auszudrücken?
Es muss authentisch sein. Es muss irgendwo was Neues sein. Und wenn es was Altes ist, dann muss es irgendwie neu performt sein. Und ich muss dahinter stehen. Also ich kann jetzt nicht über irgendwie Sachen reden, die ich nicht erlebt habe. Ja.
Also Sachen auch aus deinem Erfahrungshorizont?
Ja.
Was ist das alles dann? Kannst du ein Beispiel geben?
Ja, es ist alles, was den Menschen so umgibt, was das Leben so auf einen birgt. Es sind Probleme im privaten Umfeld, es sind auch schöne Dinge im privaten Umfeld, also nur weil man Hip-Hop macht, ist nicht immer alles gleich mit Problemen. Es sind Dinge, die einen vorantreiben, die einen vielleicht auch zurückhalten, es sind Dinge, die einen ein bisschen, ja, einfach fraglich gegenüberstehen, also wo bin ich in 20 Jahren, wo möchte ich sein in 20 Jahren, wie komme ich dahin, wenn ich eine Freundin habe, komme ich da nicht hin, wenn ich keine Freundin habe, also einfach ganz normale Fragen, die man sich stellt, so mit 20. Und ja.
Ich glaube, wir reflektieren ein bisschen mit unserer Musik immer.
Ja. Also wenn ich einen Text schreibe, ich habe immer so ein, wie wenn ich mit meinem besten Freund rede, nur ist mein bester Freund in dem Fall ich. Und dann schreibe ich mit meinem eigenen Ich und habe eine Konversation mit mir selber in diesem Text. Und es ist auch irgendwo Therapie. Also ich glaube, jeder, der Texte schreibt, der weiß, was ich meine. Mhm. Und der kennt diese Konversation mit einem selber.
Auf jeden Fall. Ja.
Wie ist es bei dir da dann als Scumlord, dein Schreibprozess?
Also ich kann mich da jetzt leider gar nicht anschließen. Ich habe seit, gab es dieses Update bei iPhones, dass du quasi so Shortcuts machen kannst. Und ich habe auf meinem Handy-Display, wenn ich das anmache, habe ich den Shortcut in die Notizen. Und bei mir ist es nämlich so, dass ich unterwegs bin im Zug oder ich will gerade einschlafen, dann fällt mir so eine Line ein, die ich mega witzig oder mega gut finde, dann schreibe ich die auf. Das heißt, es sind bei mir eigentlich alles nur Fetzen. Es kommt selten vor, dass ich wirklich mich hinsetze und den Text von vorne bis hinten zu Ende schreibe am Stück. Meistens nehme ich die einzelnen Lines, gucke, passen die thematisch zusammen und baue dann Brücken zwischen den Fetzen und puzzle das so zusammen. Und ich muss auch sagen, wegen Thema Authentizität, meine Anfänge waren, man könnte fast sagen, ziemlich heuchlerisch, weil als ich angefangen habe, war ich noch ziemlich, ziemlich jung und da war mein Ding, okay, ich will jetzt ein cooler Rapper sein. Und dann habe ich angefangen, dies und das aufzuschreiben und über teure Autos zu rappen, die ich nicht habe und Schmuck zu rappen, den ich nicht habe und einen Party-Lifestyle, den ich mir niemals leisten könnte und für den ich viel zu jung wäre. Und ich habe lang gebraucht, bis ich mich selber da ein bisschen gefunden habe und der ausschlaggebende Moment war, ich habe früher auf Englisch Musik gemacht, weil meine größten Inspirationen einfach amerikanische Künstler hauptsächlich waren. Und meine Freunde haben mich immer dazu gedrängt, mach doch mal was auf Deutsch. Und ich war irgendwie nie so ein richtiger Fan der deutschen Sprache, auch wenn es meine Muttersprache ist. Und habe mich dann aber überreden lassen, habe dann gemerkt, okay, das klingt viel besser und viel echter. Und seit ich auf Deutsch Musik mache, sind die Themen in meinen Texten auch die mich wirklich beschäftigen. Und die Sachen, die ich beschreibe, sind auch die wirklich stattfinden. Und dadurch habe ich mich so ein bisschen selbst gefunden auch. Also wenn man die alten Sachen von mir anhört, viele mögen es immer noch. Ich muss im Nachhinein sagen, es ist wirklich, also die Qualität ist auch nicht so gut, aber genau. Und ich muss, was ich noch wichtig sagen muss, es war mir ganz wichtig, das habe ich mir auch schon fest vorgenommen, bevor ich hierher gekommen bin. Mein Kollege, mit dem ich zusammen Musik mache, den kenne ich aus der Grundschule, kenne ich aus der Schule von früher noch. Und ohne den könnte ich wirklich gar nichts erreichen, weil ich habe keine Ahnung von dem technischen Zeug. Ich habe keine Ahnung, wie man Beats produziert, obwohl ich mir das gerade beibringe. Ich habe keine Ahnung, wie man das mixt. Ich habe keine Ahnung, wie man Musikvideos filmt und schneidet. Und der macht das alles. Also riesiger Shoutout an Atis Beats.
Johnny.
A.K.A. Johnny. Ohne den hätte ich jetzt noch gar nichts erreicht.
Der ist für euch beide, für euch alle drei eine Referenz?
Nee.
Also ich kenne ihn nicht. Ich kenne den jetzt einmal, weil wir das Feature aufgenommen haben. Und genau. Ich muss sagen, der Junge, der hat wirklich Ahnung. Der macht Beats auch auf YouTube. Der hat da jetzt auch seine 20.800 Abonnenten, ziemlich
ja,
genau.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und der hat auf jeden Fall Ahnung. Also, ja, ich kenne das selber. Ich habe auch einen Produzenten. Ohne den wäre das alles nicht möglich. Shoutout an Timon Colli. Genau, falls irgendwie sein Opa oder Oma gerade mitbekommt, dann sagt es ihm weiter.
Ja, worauf kommt euch an bei den Beats? Na, was ist da wichtig, na, wenn er sagt, ja, da, du bringst das gerade bei oder na, du hast einen Produzenten, der Ahnung hat, aber was ist da, oh, ja, was ist das Wichtige, das Entscheidende?
Das gut klingt zuerst.
Was klingt gut?
Das kommt immer ganz drauf an. Also wir machen das meistens so, dass wir uns zusammensetzen. Ich sage dann so, hey, komm vorbei, ich habe ein kleines Studio im Keller, da treffen wir uns immer. Und meistens treffen wir uns vorläufig, sagen wir, okay, wir treffen uns zum Aufnehmen. Und ich bin aber ziemlich faul und habe dann meistens den Text nicht fertig. Und dann sage ich, okay, wir machen jetzt noch ein paar Beats, bis ich den Text fertig habe. Dann machen wir aber eigentlich nur Beats, deswegen kommt auch so selten was raus. Aber wir setzen uns dann hin und entweder er hat schon was parat oder er sagt, hey, ich habe hier die Melodie, die ich ganz cool finde. Oder wir suchen uns halt Inspiration aus allen möglichen Musikgenres. Oder manchmal fangen wir auch einfach ganz bei Null an und meistens läuft es so, dass ich sage, ich möchte, dass es so und so klingt und er geht dann ein paar Sounds durch, also FL Studio ist vielleicht ein paar Leuten ein Begriff, das ist das Programm, das wir benutzen und da hat es dann eben diese Sounds, so zum Beispiel die Bass, Drum oder die Kicks so und dann geht er ein paar Kicks durch und dann sage ich, ah, das klingt geil, mach das mal rein, setz es mal da und dahin und so strukturiert sich dann der Beat zusammen. Und dann kann man immer noch ein bisschen ausfallen und so. Und meistens sage ich schon im Vornherein, okay, in die Richtung soll es gehen, weil ich bin da ziemlich sprunghaft. So, das kommt immer drauf an, was für eine Musik ich gerade höre, weil ich höre nicht nur ausschließlich Hip-Hop. Und das spielt da dann immer so eine Rolle mit rein, wie zum Beispiel bei meinem letzten Lied. Ich habe bis vor kurzem extrem viel House-Musik aus den 80ern und 90er Jahren gehört. Und ich denke, man hört den Einschlag auch auf dem Beat von dem neuen Track.
Was ist vorher da? Beat oder Text? Oder wird manchmal...
Das ist gemischt? Unterschiedlich. Das ist unterschiedlich, aber meistens ist der Beat vorher da. Also wir machen den Beat, ich sage ihm, okay, der ist jetzt fertig, schick mir den rum und wenn du das nächste Mal kommst, schreibe ich dann den Text. Klappt nicht immer, aber oft.
So, die Mischung. Wie ist es bei euch?
Also ich hab mit 9 angefangen, Lieder zu schreiben auf der Gitarre und habe dann mit 16 endlich genug Geld gehabt, um mir ein Studio, ein kleines Home-Studio aufzubauen und habe mir alles geholt, FL-Studio, ein Interface, ein Mikrofon, Kopfhörer und habe angefangen, selber Beats zu bauen, selber Musik zu machen, habe auch lange alles selber gemacht, habe dann irgendwann mal angefangen, ein bisschen zu netzwerken, habe den Sascha kennengelernt, den AB, Shoutout an meinen Producer hier an der Stelle und jetzt haben wir ein eigenes Studio in Nähern und ja, bei mir ist es so, die Melodie von dem Beat, die muss man für sich selbst sprechen, die muss irgendwas sagen. Und wenn die Melodie steht, dann kann ich anfangen, eine Melodie zu finden, die ich mit einem Text füllen möchte. Bei mir ist es so, ich rap auf Englisch, Englisch ist nicht meine Muttersprache. Und deshalb sind die Freestyles eher auch nur dazu da, um die Melodie rauszufinden. Und wenn das dann steht, dann geht's los. Dann wird geschrieben, dann wird aufgenommen, dann wird gemastert. Und am Ende performt, wenn es gut läuft.
Also viele Prozesse, viele Schritte so bis zum Endprodukt sind da möglich. Da wird viel, viel gefeilt, nochmal viel Detailarbeit auch. Ja.
Also ich finde, ein Lied schreiben ist eigentlich nur, mich fragen immer Leute, wie schreibst du ein Lied? Ein Lied schreiben ist eigentlich einfach. Du musst nur Entscheidungen treffen. Du machst was Und das kann was ganz, ganz Kleines sein. Das kann eine Kick sein, das kann ein einzelnes Wort sein, ein einzelner Satz. Und dann musst du die Entscheidung treffen, finde ich es cool oder finde ich es nicht cool. Und wenn du es cool findest, dann lässt du es da und dann machst du weiter und triffst die nächste Entscheidung. Und das machst du 3 Minuten lang, bis das Lied voll ist.
Ja, stimmt, so habe ich es auch noch nicht gesehen, aber ist so.
Aber es sind ja viele, es dauert ja viel länger als 3 Minuten dann am Ende.
Ja, also
der Weg dahin ist ja, klingt auch nach harter Arbeit. So.
Nee, wenn man Sachen liebt, dann ist es keine harte Arbeit.
Ja,
also,
ja.
Also, ja.
Also, aber es kann schon mal Monate, Wochen dauern, so, ne?
Ja, wenn man auf jeden Fall.
Also es kann sein, man gehst in ein Studio für eine Nacht und dann hast du 2 Lieder, wenn du nach Hause kommst. Kann aber sein, du schreibst mehrere Monate lang in einem Text, weil er dir wichtig ist, weil du was Bestimmtes sagen möchtest, was rausholen möchtest. Aber harte Arbeit ist es nie. Also ich habe für meine Hausaufgaben in der Schule habe ich halb so viel Zeit in Anspruch genommen und die haben nicht mal ansatzweise so viel Spaß gemacht. Deshalb, wenn du was liebst, tu's.
Dann lohnt sich auch das, die ja, Investition oder die Arbeit, der Einsatz. Ja. Wie ist deine Zusammenarbeit mit dem Produzenten und die Findung und der Beats?
Also,
und
bei mir ist es eigentlich so, dass ich zu 90% der Zeit YouTube-Beats benutze, weil wir haben jetzt auch, also mein Produzent hat sich jetzt auch ein eigenes Studio in deren Ding geholt, also einen Raum, und da hat er sein Studio reingebaut und der investiert wirklich seinen letzten Cent für die Musik und dass er das machen kann, und da werden wir mal gucken, dass ich dann, also ich mag es mehr im Studio zu sein und dass dann ein bestimmter Produzent Beats macht und ich mit ihm sagen kann, wie ich mich gerade fühle und was ich jetzt brauche, ob ich jetzt ein Piano brauche, eine Violine, eine Gitarre, aber bei mir ist es so, die Melodie muss zu meiner Stimmung passen. Ich sitze manchmal wirklich 2 Stunden vorm PC und suche YouTube-Beats raus, nur dass ich einen Beat finde, der zu meiner Stimmung passt. Wenn ich den dann gefunden habe, dann schreibt sich's von alleine und dann kann ich es auch am besten, dann fühle ich es einfach, dann fühle ich es komplett und dann ist es, wie Adrian schon gesagt hat, keine Arbeit mehr. Das ist einfach die Liebe zur Musik, das kommt aus dir raus, kommt aus deinem Herzen, das kommt aus der Seele, das, ja, genau.
Wie ist es mit den YouTube-Beats? Kann man die, sind die frei verfügbar dann?
Da steht zwar immer free drauf, aber eigentlich muss man Free for Profit Use raussuchen, das sind dann nochmal speziellere, die darf man dann theoretischerweise auch performen, aber da muss man auch nochmal genauer hingucken, weil wenn du einen Beat auf YouTube ganz kaufen willst, dann kosten die Dinger meistens 1.000 bis 2.000 Euro, beziehungsweise Dollar. Ja, und da kann man sehr viele rechtliche Probleme bekommen, wenn man einfach den Beat ohne den irgendwie zu kaufen oder zu leasen, man kann den sozusagen leasen wie so ein Auto, da steht dann zum Beispiel drauf, 1 Radioauftritt, 2 Live-Auftritte, 50.000 Streams auf Spotify, 1 Musikvideo, das kostet dann wahrscheinlich 30, 40 Dollar, aber wenn man das nicht gemacht hat, dann kann man in rechtliche Schwierigkeiten kommen und kann dann auch schon mal verklagt werden und eine ordentliche Geldstrafe zahlen.
Aber als Rapper ist es ja normal, ne?
Naja, ich bin da jetzt vielleicht auch nicht das weißeste Schaf unter der Herde, aber ja.
Inwiefern? Was meinst du damit?
Ja, vielleicht habe ich ja auch schon bei dem ein oder anderen Lied ein YouTube-Beat verwendet, ohne etwas dafür zu zahlen, aber das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich da von vielen gesagt bekommen habe, dass ich da in Schwierigkeiten kommen kann.
Du würdest es vor allem nicht im Radio zugeben, gell?
Naja, selbst wenn es jetzt so weh.
Jetzt kommt gleich der geklaute Beat von Joe.
Nein, ganz kurz.
Nee, so machen wir es natürlich nicht. Aber halt, ja, wo kein Richter, da kein Henker. Aber wahrscheinlich haben die auch ihre, womöglich sogar softwarebasierte Suchfunktion, dass wenn das dann einmal im Netz ist, dann kannst du halt auch erwischt werden, oder?
Ja, und was ich bei denen manchmal schade finde, die klatschen einen Beat kurz hin mit ihrem Programm und wollen damit einfach nur ihr Geld verdienen. Es gibt aber auch viele Leute, bei denen es nicht so ist, aber mittlerweile in Musik, das würde ich kurz ansprechen, das Thema, geht es eigentlich alles um Geld. Wenn du kein Geld hast, kannst du keine Musik machen.
Das ist richtig.
Keine gute Musik, safe nicht. Du musst was investieren.
Ja.
Also nicht nur Arbeit.
Genau. Ja, ohne Kohle läuft nichts.
Und jetzt ein Fun-Fact, den ich neulich gehört habe, bei einem Interview von Ty Dolla $ign war es, glaube ich. Er hat gesagt, die Musikindustrie, also die Manager und die Leute vermarkten, die Musiker, die machen 88% von den Einnahmen, stecken die in ihre eigene Tasche. Und Musiker machen nur 12%. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Vertrag hat, klar, die zahlen für dein Musikvideo, das du aufnehmen kannst, was weiß ich, im Endeffekt bist du der Künstler, aber hast am wenigsten davon. Das ist nur mal am Rand angeschnitten, deswegen wollen ja viele heutzutage sich eigenständig, selbstständig machen und das selber hinkriegen, zum Beispiel hier, Adrian, gell?
Ja, ich auch.
Ja. Ja, was bedeutet das für euch als jetzt Nachwuchskünstler noch, na, so wenn ihr so auf die Industrie guckt, seht, da wird total viel Geld verdient von manchen Leuten nochmal, aber nach unten kommt wenig durch.
Ja, willst du anfangen?
Nein.
Also die Musikindustrie ist ein hartes Brot und man verdient sehr, sehr schwierig Geld als Musiker, vor allem in Zeiten von Corona, weil man, also die Haupteinnahmequelle sind Konzerte, sind Auftritte, die fallen momentan weg. Gut, wir haben jetzt das Glück, wir dürfen aufs Festival in Gummering. Aber zum Beispiel auf Spotify, das ist den meisten Menschen, den meisten Konsumenten, den meisten Hörern ist es gar nicht bewusst, aber du bekommst für 1 Million Streams, bekommst du 4.000 Euro.
Ja.
So, und das ist erstmal brutto. Mhm. Und das ist vorausgesetzt, du hast das Lied 100% selber geschrieben. Und die Musik ist, Gott sei Dank, eine Kunst, die du in Kollaboration machst. Das heißt, du holst die Künstler, du hast eine schöne Zeit im Studio, man kollaboriert, jeder bringt seine Ideen, seine Kunst mit ein. Und so soll es auch sein. Nur die Einnahmequellen als Musiker von Spotify, die gehen gegen null. Du kannst, und man muss sich ja mal vorstellen, 1 Million Streams ist ja jetzt nicht irgendwie mal kurz generiert, sondern 1 Million Streams, das ist schon ein Haufen. Also man kann schon sagen, man ist jemand, wenn man 1 Million Streams hat. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du machst in einem Monat 1 Million Streams, dann also wenn du jeden Monat 1 Million Streams machst, bist du schon ein großer Künstler in Deutschland, einer der größten, hast aber nur 4.000 Euro brutto. Und jetzt nimm mal eine Familie damit. Also, ich sag immer, Musik ist mein heimlicher Plan A, weil es mein Same. Traum ist. Aber es wäre ein bisschen zu naiv zu denken, dass man sich drauf verlassen kann, weil man es nicht kann in heutigen Zeiten.
Mhm. Ja. Aber die Hoffnung hast du?
Ja, natürlich. Also die Hoffnung wird niemals sterben. Es ist mein Traum, es ist meine Leidenschaft. Und selbst wenn ich jetzt nicht der größte Rapper auf der ganzen Welt werde, dann werde ich trotzdem noch Musik machen, weil es mich einfach auch zu dem macht, der ich bin. Also ich habe noch nie gesagt, ich brauche einen Ferrari oder einen Lamborghini und das durch Musik. Aber wäre natürlich schön, wenn man sieht, dass man da eine Zukunft haben könnte.
Ja. Hm. Ja. Blick auf Business, Scumlord,
ja.
Dein Blick.
Also ich habe das Glück, dass mich meine Eltern da auch moralisch unterstützen und weil ich eben noch Schüler bin und einfach die nicht so viel Kohle habe, also klar das Studiozeug und so, das habe ich mir größtenteils selber organisiert. Ich habe mir auch viel von Freunden geliehen, Shoutout an Paul Kraus. aber ich bin angemeldet auf einem Online-Musikveröffentlichungsplattform, die DistroKid heißt, empfehle ich jedem kleineren Künstler. Und dort zahlt man einen jährlichen Beitrag, glaube ich, ist gar nicht so viel. Ich glaube, es 35. sind im Jahr 35, ja. Und dort habe ich die Option, meine Musik zu veröffentlichen auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Ich glaube, es sind insgesamt 30 oder 40, auf denen ich veröffentlichen kann. Und ich bekomme tatsächlich dort auch Geld davon. Aber also das ist ein Jahreslohn von 16 Euro bis jetzt noch bei mir, weil man eben für einen Stream auf Spotify für, glaube ich, kriegt man irgendwie 0,00128 Cent oder so. Und dann kann man sich überlegen, wie lange das braucht, dass man als kleiner Künstler davon sich was leisten kann. Ich bin tatsächlich von meinem 1,5 Jahresgehalt neulich mit meiner Freundin ins Kino gegangen. Habe ich mir mit der Musik ermöglicht. fand ich eine ganz gute Investition eigentlich. From the bottom, now we're here. Ja, aber also das ist schon so, wie Adrian gesagt hat, es wird immer schwieriger, auch durch Social Media, weil es einfach so eine riesige Flutwelle an neuem Input und neuen Künstlern gibt und wir sind einfach Teil der Flutwelle. Klar, wir wollen uns abheben, aber das will jeder andere auch. Und das ist ein riesen Machtkampf gerade, vor allem für Künstler wie uns, die nicht aus einer riesen Metropole kommen, die nicht aus dem musikalischen Hip-Hop-Hotspot kommen. Gerade für Leute wie uns ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen schwieriger, sich da durchzubeißen, weil wie kriegst du in einem, keine Ahnung, 3000 Einwohner-Kaff, wie kriegst du da eine Grundlage. Dazu, wie kriegst du da eine Grundlage, dass dich Leute hören?
Genau. Also, ich würde auch noch kurz dazu anschneiden. Und zwar, das, ich glaube, eins der wichtigsten Dinge, die man braucht, ist oder sind Connections. Du musst Leute kennen.
Ja.
Weil, wenn du keine Leute kennst, wie willst du dann an die große Masse rankommen? Das geht heutzutage fast gar nicht mehr. Du brauchst wirklich Leute, die sich im Musikbusiness auskennen.
Mhm.
Und ja, das ist aber, ich meine, ich sag immer, wenn du Geld machen willst, egal in welchem Bereich, ist das Wichtigste, das A und O, es sind Connections.
Ja.
Du brauchst Leute, die sich in dem Bereich gut auskennen, wo du rein willst. Du brauchst vielleicht zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Familie einen Anwalt habe und ich angezeigt werden würde, dann würde das ja praktisch sein, dass ich jetzt einen Anwalt hätte, als ganz dummes Beispiel. Und genauso ist es in der Musik. Wenn ich jetzt einen Cousin oder einen Onkel habe, der Manager ist von einer großen Plattenfirma, und ich an den rangehe, dann wäre das natürlich auch vorteilhaft. Aber das größte Problem, glaube ich, wir hatten alle jetzt noch nicht so viele Konzerte, aber jetzt sind wir halt gerade in der Phase, wo es so richtig beginnt mit unserer Musik. Da ist es schon schwierig, sich davon seine Träume zu ermöglichen. Ich meine, wir würden auch unser Geld, glaube ich, am meisten mit Konzerten machen.
Mhm.
Wenn wir jede zweite Woche ein Konzert haben, wo wir vielleicht 100 Euro Gage kriegen, wird komplett ausreichen.
Ja.
Weil wir nebenher, glaube ich, alle noch arbeiten und unsere Sachen machen. Es wäre halt ein schöner Nebengeschmack, Beigeschmack, wenn wir da Geld noch verdienen würden. Aber es wird jetzt wieder kommen. Corona beruhigt sich hoffentlich jetzt auch langsam wieder.
Ja, ihr habt es gerade angesprochen, hier Metropole versus hier Peripherie oder auch hier auf dem Land und so. Ihr seid Gummering, näheren Studio hier aus der Region. Wie ist die Szene hier im Gegensatz vielleicht auch zu, ja,
wir sind die Szene.
Großen
wir
Städten?
Wir sind die Szene, genau. Nein, also es gibt sehr viele Leute hier in der Umgebung vor allem, die dir viel versprechen, aber davon nichts einhalten. Und ich würde behaupten, dass wenn du dich auf eine Person verlassen kannst, wenn du hier Musik machst, ist es man selber.
Ja.
Du kannst dich nur auf dich verlassen, auf niemand anderen, weil du bist der Einzige, der die Vision hat. Die anderen Leute, die checken deine Vision nicht, die wissen nicht, was du vorhast mit der Musik. Und die glauben auch meistens nicht an dich. Und die einzigste Person, die, glaube ich, immer zu 100% hinter dir steht, bei mir Gott sei Dank auch meine Eltern, aber normalerweise bist es nur du. Und das ist das Problem. Und hier sind halt viele, die wollen dann ewig viel Geld haben für eine Gegenleistung, die wirklich mickrig ist.
Ja, nicht nur das. Vor allem muss man sich halt auch als Künstler aus so ländlicheren, also man muss schon sagen, das ist einfach ein Fakt, dass es Leuten, die in ländlicheren Gegenden leben, oft besser geht oder die oft besser auch finanziell unterwegs sind als jetzt Leute in der Großstadt, weil das ist ja auch mehr oder weniger so ein Choice, in so einer Gegend zu leben. Also entweder du wirst hier reingeboren oder du entschließt dich irgendwann mal, das sind oft dann so kleine Familien, okay, wir ziehen jetzt in ein Dorf, das ist ruhig, da können wir unsere Kinder aufziehen. Und gerade wenn man aus so einer Gegend kommt, es ist einfach so, ich spreche jetzt vor allem nur für mich, ich will jetzt den anderen nicht irgendwelche Wörter in den Mund legen, aber ich bin mit meiner Familie in einem Haus aufgewachsen, nicht in einem Plattenbau in Berlin-Neukölln. Ich habe immer Essen gehabt. Ich musste mir nie Sorgen machen darum. Ich hatte immer ein Dach über dem Kopf. Ich konnte auf eine gute Schule gehen. Ich wurde nie für irgendwas diskriminiert. Ich bin ziemlich privilegiert. Und sich da den Respekt zu verschaffen, gerade in der Hip-Hop-Szene, ist ziemlich schwer, weil die Hip-Hop-Szene eigentlich ursprünglich einen Schrei nach Gerechtigkeit ist von Randgruppen, die unterdrückt oder diskriminiert werden.
Mhm.
Und sich da musikalisch den Respekt und die Anerkennung zu verschaffen, ist, glaube ich, noch mal schwerer, als wenn man eben dementsprechend aus Gegenden kommt. Und dadurch, dass in Hip-Hop auch solche Themen behandelt werden wie, okay, ich muss irgendwie klauen gehen, dass meine Familie was zum Essen hat oder so. Es wäre ja falsch, wenn ich aus dem Dorf, aus dem Einfamilienhaus über sowas rap, ich musste das nie. Also deswegen glaube ich, ist es auch nochmal wichtig, dass man nicht versucht, jemand zu sein, der man nicht ist, und B, dass man dankbar ist für das, was man hat und da aber auch stolz drauf sein kann trotzdem.
Aber trotzdem, hast du gerade gesagt, auch ne, der Zusammenhalt ist nicht so doll dann hier. Auch hier gibt es quasi Ellbogenmentalität und man kann sich nicht auf die Leute verlassen, auch wenn es den Leuten hier tendenziell besser geht.
Sehe ich nicht so.
Siehst du nicht so?
Sehe ich komplett so, weil klar, deine Freunde, die du hast, die mit dir Musik machen, ist eine ganz andere Sache. Aber wenn du jetzt zu jemand neu ins Studio gehst und dann bei dem was aufnimmst und der sich dann, keine Ahnung, ein halbes Jahr bei dir nicht mehr meldet, dann, ja, also ich will jetzt keinen bestimmten Landkreis mit meinem Finger irgendwie auf einen bestimmten Landkreis zeigen, aber hier die Richtung, da ist es sehr problematisch mit den ganzen Rappern und jeder denkt, er wäre der Krasseste und sagt das in seinen Texten, was gar nicht stimmt, und dann siehst du die Person und das ist eigentlich der liebste Mensch, aber der hat noch gestern davon gerappt, dass er deiner Oma irgendwie den Kiefer bricht. Das ist, also das ist wirklich manchmal lächerlich und das verstehe ich nicht.
Also es gibt eine ganz schöne Rivalität dann hier auch in der Region.
Ja, nein, so. Das ist, also hier finde ich es einfach schrecklich, dass die Leute vor allem hinterrücks über einen reden. Also es geht alles hinter den Rücken und dann kriegst du es über drei Ecken mit. Ah, der hat gesagt, du bist ein schlechter Künstler, und dann denkst du dir so, hey, ich habe ihm doch gar nichts getan.
Ja,
ich
habe
ihm
gestern
noch, ja, natürlich scheiß drauf. Ich habe ihm gestern noch 75 Euro gezahlt, dass ich bei ihm aufnehmen kann. Und er hat gesagt, du bist der Krasseste. So, okay, nein, okay.
Ich glaube, wir hören mal ein bisschen was von euch. Was schlagt ihr vor? Und dann fangen wir an. So.
Mit mir?
Ja.
Ja, okay, ja, dann hau mal 3 Uhr rein.
3 Uhr von Scumlord und Ates Beats.
Das ist mein Producer.
Üstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag mit Scumlord, der auch auftreten wird beim GOM Live Open Air am 11. September in Gummaringen zusammen mit Adrian Galvan und Joe Set und vielen anderen Bands. Kurz noch was zu deinem Künstlernamen, Scumlord.
Also für die, die es nicht wissen, Scum bedeutet Abschaum. Und den Namen habe ich tatsächlich online irgendwann gefunden. Ich hatte eine ganz krasse Phase, wo ich extrem viel so in die Hipster-Richtung tatsächlich. Und da gibt es so ein Ding auf Instagram, das nennt sich Moodboards. Und Moodboards ist ein Bild, auf dem bestimmte Gegenstände oder Kleidungsstücke abgebildet sind, die zu einer bestimmten Stimmung oder zu einem bestimmten Style passen. Und da war einfach so ein Anheft-Button und da stand das drauf. Und ich fand das irgendwie cool. Also es hat eigentlich keine tiefere Bedeutung. Ich fand das einfach cool und habe das adaptiert, weil ich zu der Zeit noch einen Künstlernamen gebraucht habe. Und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass ich da so ein bisschen reingewachsen bin, weil ich sehe ganz krass das Problem gerade hier in unserer Gegend, dass Leute aufgrund ihres Äußeren als Abschaum oder Sozialverweigerer oder als gesellschaftlich untauglich gesehen werden, obwohl man die Person gar nicht kennt. Was bedeutet, nur weil ich Piercings, Tattoos und Ohrringe habe oder vielleicht einen ausgefallenen Style oder eine ausgefallene Frisur, bedeutet das nicht, dass ich zum Beispiel kein Psychologe oder Psychologin oder kein Bankangestellter oder eine Bankangestellte werden kann. Und ich sehe das Problem immer noch und ich verstehe es nicht.
Aber von dem her, der Künstlername dann ein bisschen so als Anwalt der Ausgeschlossenen, des Abschaums.
Genau. Dann.
Und Dollarzeichen, das S, ist, macht man so im Rap, oder?
Ja, das ist, könnte man als Jugendsünde verbuchen. Wie gesagt, größte Einflüsse, amerikanische Rapper A$AP Rocky hat das S als Dollarzeichen, Ty Dolla Sign und viele mehr. Und ich wollte auch einfach das so ein bisschen als Wiedererkennungsmerkmal. Klar, wenn man das Dollarzeichen wegnimmt, dann wird das ein bisschen nicht jugendfrei, aber finde ich eigentlich ganz witzig.
So, macht dich aber schwerer zu finden, glaube ich, oder? Mit dem Dollarzeichen zu googeln.
Macht mich noch schwerer zu finden.
Noch schwerer. Das ist dann auch schon wieder Fame, wenn man schwer findbar ist, oder?
Na, was ich damit sagen wollte, ich bin noch schwer zu finden.
Das wird bald anders.
Ja, gehe ich von aus.
Dann Ranking bei der Suchmaschine ganz weit oben.
Ja, kommt. Auf jeden Fall sehe ich.
Wir werden es auch weiter verfolgen. Dann kommen wir zu Adrian nochmal. Adrian Galvan, dein normaler Name auch und ja, als Künstlername. Das ist ja auch nicht so, oder? Ist es üblich? Nee, nicht so oft. Ha?
Nee, nicht Hip-Hop? So oft, glaube ich. Aber gibt's schon auch, ja. Nee, ich heiße Adrian Schmid-Galvan. Ich bin halb Spanier. Und im Spanischen nimmst du immer beide Nachnamen an, von Vater und Mutter. Und ja, Galvan ist ein geiler Name. Tut mir leid.
Ja, Facts.
Ich meine, ich heiße Zug mit Nachnamen.
Echt? Ja, ey, aber Zug. Ich finde das so geil. Josef Zug. Ganz ehrlich, wenn du so aussehen würdest wie ich, keiner würde mir glauben, dass ich Josef Zug heiße. Wenn du sagst, du heißt Josef Zug, ah, okay, das ist Josef Zug. Weißt du, wie ich meine? Du bist groß, du bist breit, Vollbart, das ist einfach Josef Zug.
Okay, danke, Bro.
Tja, so kann jeder Name auch seinen eigenen Style und Fame auch abgeben, ja?
Ja. Ja.
Hast du dir mal überlegt, auf Spanisch auch zu rappen?
Tue ich auch, mache ich auch.
Machst
ja.
du auch?
Ich habe auch ein paar Lieder auf Spanisch. Im Englischen schreibe ich am schnellsten, am besten, aber Spanisch ist schon auch eine sehr, sehr schöne Sprache, um Musik zu machen. Ja. Nur auf Deutsch habe ich es bis jetzt noch nie so ganz hinbekommen.
Woran liegt das? Kannst du das erklären?
Ich kann meine Gefühle nicht ausdrücken im Deutschen. Ich kann nicht sagen, wieso, aber es ist so, ja.
Englisch, Spanisch geht leichter.
Ja, ja. Ist dann also vor allem, weil du im Englischen und im Spanischen kannst du die Wörter und die Silben und die Enden kannst du so betonen, wie du willst. Du das kannst noch
halt
mal,
reicher.
Ja, du kannst noch mal viel, viel mehr Leidenschaft mit reinpacken, sag ich mal. Und im Deutschen, finde ich, ist es nicht so.
Ja. Aber deine Alltagssprache ist Deutsch?
Meine Alltagssprache ist Deutsch, ja. Ja. Aber wenn ich jetzt mal auf Deutsch fluchen würde hier und dann auf Spanisch, dann würde man schon einen deutlichen Unterschied erkennen. Also da,
lass mal hören.
Ja. Ist das okay?
Spanisch, klar.
Also im Deutschen wäre es halt irgendwie so, ja, scheiße oder so.
Mierda.
In dem Spanischen, me cago en la puta mierda.
Ah, chico. Das klingt einfach so geil. Das klingt so geil.
Und Fluchen und Schimpfworte ist aber nach wie vor auch im Rap, oder? Großes Ding.
Ja, aber ich bin jetzt kein, oder, ja, ihr auch nicht, oder? Also nee. Ich bin jetzt keiner, der so krass vulgär ist oder so.
Ich würde da auch gerne noch was zu sagen. Ich sehe das gar nicht so, dass das im Rap ein Ding ist. Das Rap ist nur das, was an die Öffentlichkeit dann durchkommt. Das ist einfach Jugendsprache. Und ich glaube, mit Generation zu Generation entwickelt es sich mehr in eine Richtung, wo Leute sich trauen, vulgär ausgesprochen, ihr Maul aufzumachen und ihre Meinung zu sagen. Und das ist nicht mehr so verklemmt. Ich meine zum Beispiel, jetzt in den 60er Jahren, da konntest du ja gar nichts sagen, das war dann moralisch verwerflich und alle haben so getan, wie als hätten die sich lieb, aber ich finde es gut, dass das in der Richtung, ich finde, das hat was mit Ehrlichkeit zu tun. Klar, man kann versuchen, in Anführungszeichen höflich zu bleiben, aber wenn mir jemand richtig auf die Eier geht, dann sage ich dem auch, dass der mir richtig auf die Eier geht.
Sheesh. In jeder Art von Sprache. Ein Ding vielleicht in dem Zusammenhang dann noch, ne, hier sitzen jetzt auch nur Männer, wie sieht es aus mit Frauen in der Hip-Hop-Rap-Szene und vor allem auch mit Frauenfeindlichkeit?
Großes Problem. Ich finde es traurig, ja. Also gerade in der Rap-Szene finde ich es traurig, wie Frauen dargestellt werden. Mein Traum ist es, irgendwann mal ein richtig, richtig, richtig cooles Musikvideo zu machen und dann den Frauen im Musikvideo die Möglichkeit zu geben, sich so zu präsentieren, wie sie wollen. Also, hey, wenn du ein Bikini anziehen willst, dann zieh den Bikini an, aber wenn du ein Abendkleid anziehen möchtest, dann mach das. Sei edel, sei elegant, sei wie du bist. Und ich glaube schon, dass die Rap-Szene oder generell das Genre da ein Bild vermittelt, das nicht zeitgerecht ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch in einem feministischen Haushalt aufgewachsen. Ich habe zwei große Schwestern und meine Mutter hat einen Großteil der Erziehungsrolle übernommen, weil mein Vater viel arbeiten war. Und ich habe von mir das Gefühl, ein gesundes Verhältnis zu haben. Einerseits, was Gleichberechtigung angeht und andererseits, was in Anführungszeichen meine Männlichkeit angeht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die beweisen muss, egal ob ich jetzt Nagellack trage, einen Rock trage oder ob ich jetzt eine Jeans trage. Das hat nichts mit meiner Männlichkeit oder meiner Sexualität zu tun. Und Thema Frauen im Rap, das ist tatsächlich so, dass die es viel schwerer, also Frauen haben es generell überall viel schwerer, leider immer noch. Und die haben es aber auch gerade in der Rap- und Hip-Hop-Szene oder generell in der Musikszene viel schwerer, sich durchzusetzen, weil das einfach immer noch eine Szene ist, die extrem von Männern dominiert wird und zum großen Teil leider auch extrem von toxischer Maskulinität dominiert wird. Und ich würde jetzt hier auch mal meine Redezeit in der Öffentlichkeit dazu nutzen. Bitte, wenn ihr, also ich habe nicht das Gefühl, aber wenn ihr Texte von mir oder einzelne Aussagen in Texten von mir als nicht nur frauenfeindlich, generell angreifend an irgendwelche Gruppen versteht, bitte meldet mir das zurück, dann kann ich da an mir arbeiten, weil ich möchte das nicht, dass das so rüberkommt. Auf jeden Fall.
Da seid ihr schon ganz schön weit und reflektiert, und aber das Gros der Szene ist da noch nicht so. Da gelten noch andere Codes und Styles, oder?
Ja, aber ich glaube, jetzt kommt gerade der Wandel. Also ich glaube, immer mehr Frauen in Deutschland werden auch in der Musikbranche mehr gehypt. So, gut so.
Gibt es immer mehr, ja, zum Glück.
Zeit für ein weiteres Lied. Adrian, von dir liegt auf
Ladidadi.
Ladidadi. Worum geht's? Yeah.
Es geht um eine Frau. Ich hab mir vorgestellt, ich bin mit meinem Cousin. Mein Cousin ist einer meiner besten Freunde oder mein bester Freund. Und das ist so ein kleines Kopfkino. Wir sind in Gran Canaria und eine Frau läuft vorbei. Und ich sage einfach, was ich denke.
Wüstewelle 96.6, das war Adrian Galvan mit Ladidadi. Und das gibt's auch am 11. September in Gummeringen in der Festhalle, Sporthalle, Festhalle.
Yes, sir, kommt vorbei.
GOM Live, das Festival mit den dreien hier, Scumlord, Adrian Galvan und Joe Zett in Gummeringen. Ihr kommt auch aus vom Land und Gummeringen. Du kommst aus Gummeringen? Nee.
Ich komme aus dem Schwarzwald.
Du kommst aus dem Schwarzwald.
Die Neustadt.
Aber ihr kennt alle Gummeringen.
Ja.
Und was gibt's über Gummeringen zu sagen? Was ist gut an Gummeringen? Was ist nicht so gut an Gummeringen?
Der Real ist geil.
Ja, aber der wird geschlossen. Der wird geschlossen.
Wir haben eine geile Sache und die
macht zu. Wir haben wirklich eine geile Sache.
Oh Mann.
Nee, also wenn der zumacht, ihr seht mich da halt auch nie wieder, gell?
Nee, wir haben eine Aussichtsplattform, die heißt Horn in Gummeringen. Das ist eigentlich ganz geil. Ja. Aber ja, was gibt's sonst? Wir haben so einen Essensautomat, Emmy Lindgren da.
Boah, der ist richtig
der
gut.
Ist geil.
Der ist richtig gut, wenn du betrunken bist.
Nach ja, ich wollte gerade sagen, ich mega. Musste mal beim Nachtbus raus in Gummeringen, weil ich meinen Ausstieg verkackt habe. Man muss von Gummeringen heimlaufen. Und dann hatte ich übel den Brand und dann war da dieser Automat und da stand einfach diese gekühlte Bio-Cola drin. Und da habe ich so meine letzten Kröten in diesen Automat geworfen.
So mit so Engelstischem. So.
Wirklich, Cola hat noch nie so gut geschmeckt.
Wo steht der?
Emmy Lindgren, der ist ungefähr 50 Meter, 100 Meter vom zentralen Omnibusbahnhof entfernt.
Kleines Product Placement
hier. Ja, genau. Emmy Lindgren.
Das ist auch eine Sehenswürdigkeit eigentlich. Also ich würde es schon, also im Reiseführer müsste es schon drin stehen.
Ja, Automat, wirklich, ja, zu allen Zeiten, wenn alles zu hat, auf dem Land, Automat, macht's raus, reicht's raus.
Ja, aber auf jeden Fall, Gummeringen ist ein sehr schönes Dorf. So ist es nicht. Wir haben jetzt ein bisschen gejoked. Aber
er hat eine wunderschöne Kindheit in Gummeringen.
Also ich zumindest. Und live, was passiert bei euch auf der Bühne?
Boah, turn up.
Ja, Party.
Party, richtig Party, kommt alle vorbei, man muss sich anmelden, wie gesagt, am 11.09. ist es und wir, also ich werde auf jeden Fall einen unreleaseden Song mindestens performen und wir haben auch einen sehr, sehr guten Tontechniker, auch ein Kumpel von mir, der war schon bei 187, bei Reezy, der war auf Tour, also der weiß auf jeden Fall, wie man gute Musik, sag ich mal, richtig an den Mann bringt.
Sehr schön. 11. September, GOM live mit Scumlord, Adrian Galvan und Joe Zett und vielen, vielen anderen. Also Hip-Hop und alle Stile, ne, sind da ja vertreten. Ja. Was hört ihr auch mal? Rockmusik?
Ja. Oder? Ja. Bin ich mit aufgewachsen.
Ja. Durchaus. Also alles. Nicht also nur.
Ich höre wirklich fast alle Musik.
Vielen Dank für eure offenen Worte und ja, toi, 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 alles Gute.
Danke, dass wir sein durften.
Ja,
danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung auch, voll nett.
Sehr gerne. Und jetzt kommt noch Joe Zett. Was kommt von dir, von Song?
Rooftop.
Rooftop. Und damit geht's Lokalmagazin zu Ende, live am Montagvormittag. Wiederholung nochmal Dienstagmorgen zwischen 6 und 8 und alle Wortbeiträge, auch dieses Interview in voller Länge nachzuhören und herunterzuladen, auch auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin dann am kommenden Freitag, dann zu Gast ein Interview mit den Pfunzkerlen, eine ja sozusagen Männergruppe. Here we go. Ciao, macht's gut, danke fürs Zuhören.
Tschüssi.
Ciao.